Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
Ich bin Christoph Größmann.
Und wir wollen heute über die Transformation vom Jetsetter zum Stubenhocker durch Corona sprechen. Und dazu haben wir Sascha Pallenberg zugeschaltet. Sascha kennt ihr sicher, er ist Tech-Blogger und Head of Digital Transformation bei Daimler und hat eben genau diese Transformation im letzten halben Dreivierteljahr hinter sich. Hi Sascha, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo zusammen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wunderbar. Bevor wir ins eigentliche Thema starten, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen oder zumindest für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Du bist in der digitalen Welt seit langer Zeit unterwegs, hast viel gemacht. Erzähl uns doch ein bisschen, wie so dein Werdegang war, wie das alles gestartet hat und wie du letztlich dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
Wenn ich wirklich ganz früh anfange, dann hat mein Dad, als ich so 10 Jahre alt war, vom Arbeitskollegen mal einen damaligen ZX81 mitgebracht. Das Gerät hatte eine Folientastatur, jede Taste war 6-fach belegt und hatte sensationell 1 Kilobyte RAM. Ich glaube, mittlerweile hat jede Weintraube, die verkauft wird, eine höhere Speicherkapazität. Und auf einmal hat sich für mich damals Anfang der 80er Jahre eine völlig neue Welt aufgemacht. Das war Horizont sprengt. 4 Jahre später habe ich mein erstes Modem gehabt für 30 Tage. Das lag daran, dass das ein temporär beschränkter Zeitraum war, weil die meisten sogenannten Mailboxen, so nannte sich das, oder BBS-Systeme, waren an der Westküste der Vereinigten Staaten. Es gab damals aufgrund des Monopols der Post relativ knackige Telefongebühren, um in die USA zu telefonieren. AKA, nach 30 Tagen kam die Telefonrechnung raus. Die war ein Mehrfaches der jährlichen Telefonrechnung, die wir ansonsten hatten. Und damit waren sowohl Modem als auch Rechner für mich dann mal erst passé. Und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt und ich bin von den Dingern nicht mehr losgekommen, habe in einer Tour davor gesessen und mit dann dem Netz, so wie wir es, ich sag jetzt mal, so etwa seit 93, 94 kennen, meine ersten Ausflüge ins World Wide Web liefen noch über CompuServe ab, da musstest du damals noch für eine E-Mail bezahlen, die du abgeschickt hattest. Also ein sensationeller Business. Ich wäre froh gewesen, ich wäre so früh darauf gekommen. Ne? Also besser geht das ja gar nicht. Hat sich das dann so weiterentwickelt? Ich habe diverse Startups gemacht im IT-Bereich. Ich habe Systemarchitektur gemacht, viel für taiwanische Firmen. In dem Embedded-Business sehr viel gemacht. Systemarchitekturen für Tablets, Industrial PCs, POS-Systeme, ATMs, all diese ganzen Sachen, die wir tagtäglich nutzen, die jetzt aber erstmal nicht ganz so sexy sind, würde ich sagen. Ja? Aber ohne die es einfach nicht geht. Bis ich dann angefangen habe, so vor 20 Jahren mit zu sagen, okay, du hast eine relativ große Klappe und eine Meinung zu diversen Entwicklungen. Und vielleicht fängst du mal an zu schreiben darüber. Dann habe ich meine erste Seite aufgemacht und habe Testberichte über Industrial PCs rausgehauen. Und bin dann sehr früh damals nach Taiwan eingeladen worden, habe hier auf einer Entwicklerkonferenz zum ersten Mal 2002 gesprochen, habe mich direkt in Taipei verknallt, innerhalb von einer halben Stunde, wie man das so macht. Und habe mir gesagt, du musst hier unbedingt leben. Wollte 2006 hier rüberziehen, 2 Wochen bevor ich in den Flieger gestiegen bin, gab es ein Angebot aus den USA, bin dann 3 Jahre in die USA, nach Boston, LA gegangen und habe dann meine Sachen geschnappt, mir hier eine Woche lang ein Hotel genommen, für 2 Wochen Klamotten mitgenommen und einen Laptop und habe mir gedacht, ich kriege das alles irgendwie hin, Sprache nicht gesprochen, keine Ahnung in Bezug auf Arbeitserlaubnis oder überhaupt Visa-Angelegenheiten gehabt, was nicht so einfach ist von einem Land, was international nicht ganz so anerkannt ist. Und dann hat sich das dann so entwickelt und auf einmal habe ich dann hier die erste Firma gegründet und bin jetzt seit 12 Jahren hier. War die ganze Zeit halt immer selbstständig und seit 4 Jahren jetzt knapp habe ich das große Glück, in der Unternehmenskommunikation einer Herzensangelegenheit von mir zu arbeiten, und das ist die Daimler AG. Sorry, das war jetzt ein irre langer Monolog, aber es war auch ein großes Abenteuer bisher.
Super spannend. Ja.
Du bist ja einem breiteren Publikum dann bekannt geworden als Tech-Blogger, vor allen Dingen auch mit dem Portal Mobile Geeks. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, ich gehe zu Daimler. Und da hattest du doch auch ursprünglich als, Head of Content oder zumindest im digitalen Content-Erstellung angefangen. Und jetzt bist du da Head of Digital Transformation. Vielleicht kannst du uns da noch kurz sagen, wie so ein bisschen deine Arbeit aussieht, was du machst und wie sich das auch verändert hat schon in den Jahren?
Ich glaube, ganz am Anfang, insbesondere wenn man in sehr große und über viele, viele Jahre gewachsene Strukturen kommt, als jemand, der eher ein wenig, zum Teil radikaler denkt, und das meine ich im positivsten Sinne, ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu schauen, wo kann man da andocken. Und da hat es am Anfang natürlich Sinn gemacht, die Content-Strategien für digitale Kanäle, insbesondere für die Kanäle, die man von externen Agenturen wieder zurück in die Unternehmenskommunikation geholt hat, erstmal aufzusetzen, langsam ein Team aufzubauen, Leute auf die verschiedenen Positionen zu setzen, die dann auch diese Kommunikationskanäle entsprechend mit Content befüllen. Das war am Anfang dann so dadurch, dass es, wie gesagt, beim Daimler angesetzt ist und in der Zentrale, in der Unternehmenskommunikation, war dann der nächste Schritt relativ logisch, das zu erweitern wie eine Art In-House-Consultant. Und das ist halt die Funktion, die ich im Moment innehabe, die Möglichkeit dadurch zu haben, bereichsübergreifend schneller andocken zu können an Strategien, markenübergreifend. Innerhalb der Daimler-Gruppe sind mehr als 20 Marken weltweit vertreten. Wir sind in 200 Märkten und da passiert eine ganze Menge. Und das sind auch sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen, die es da gibt. Und somit macht es auch relativ wenig Sinn, da einen Teambereich dran zu hängen, sondern die Möglichkeit zu haben, sehr flexibel zu sein, sehr offen zu sein und diese Erfahrung, die ich außerhalb von Konzernstrukturen machen durfte, da viel gezielter so mit einbringen zu können.
Okay. Du hast vorhin gesagt, du hast einen sehr langen Monolog gehalten. Ich fand es aber super spannend und finde, zwei Sachen sind dabei rausgekommen. Einmal deine Begeisterung für Tech-Themen, aber auch, dass du wahnsinnig viel unterwegs warst vor Corona. Kannst du mal umreißen, wie sah so dein Leben vorher aus, dein Leben vor Corona? Wie warst du unterwegs? Wie sah so ein Tag, so ein Monat, so eine Woche bei dir aus?
Als jemand, der auch sehr, sehr lautstark sich für Effizienz und Nachhaltigkeit einsetzt, ist es für mich dann nach so einer Frage eigentlich immer Zeit, das Büßerhemd anzuziehen. Ich war eine Klimasau in jeglicher Form und bin alles andere als stolz darauf. Ich habe über viele, viele Jahre es gelebt und war stolz darauf. Und das ist ja noch viel, viel offenbarender, wenn du erkennst, in welcher Blase du dich einfach auch von deinem Mindset bewegt hast. Ich war stolz darauf zu sagen, dass ich manchmal innerhalb von einer Woche von San Francisco nach Taipei und weiter nach Paris geflogen bin, weil drei verschiedene Events unterwegs waren. Ja, dass ich sagen konnte, ich habe bei Flugallianz Nummer 1 bis auf den größten Status nach 6 Monaten gelevelt und habe dann angefangen, mit Flugallianz 2 das Gleiche zu tun und dann noch die diversen Hotels mitzunehmen. Das fand ich irre und habe da auch in einer Tour in den sozialen Medien wirklich drüber gebrackt ohne Ende. Es ist mir hochnotpeinlich inzwischen. Und das habe ich vor allen Dingen in den letzten Monaten erlebt. Also im Schnitt bin ich so im Jahr, ich bin übrigens mehr gereist pre-Daimler. Mhm. War ich weitaus häufiger unterwegs, so oder so immer so im Bereich zwischen 6 und 7 Monaten on the road. Und im Bereich wie so von George Clooney gibt es diesen schönen Film, ich glaube Up in the Air heißt der.
Ja.
Das war eigentlich so meine Flugmeilen, so 350.000 Meilen im Jahr aufwärts. Und das ist einfach Wahnsinn. Ich habe vor 5 Jahren, 5,5 Jahren mittlerweile angefangen, über CO2-Zertifikate, also dann fing es so langsam an, mir Gedanken zu machen, über CO2-Zertifikate das auszugleichen. Man kann immer sagen, das ist ein moderner Ablasshandel. Tatsache ist, ich habe es gemacht. Und Tatsache ist, dadurch wurden auch Bäume gepflanzt, Solarzellenanlagen gebaut etc. pp. Und glaub mir, das war kein kleiner Betrag, wenn du im Jahr 350.000 Meilen ausgleichst. Also ich habe CO2 in die Luft gehauen, alleine durchs Fliegen. Ich möchte das gar nicht hochrechnen, weil dann komme ich, also ich sag mal, alle Halligen zusammen in Deutschland, das habe ich an CO2 im Jahr verflogen.
Wahnsinn, aber jetzt ist ja das, sagen wir, das eine, dass du viel gereist bist an der Stelle. Also es ist schon, wirklich krass, aber du reflektierst es ja auch total stark. Aber das andere ist auch, du hast wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Leute getroffen. Ne? Also du hast ja, kann ich mir vorstellen, wahnsinnig viele Hände geschüttelt, was man sich jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen kann. Leute umarmt, mit Leuten gesprochen. Wie war das so? Also das, ich meine, von viel Fliegen, aber du hattest doch wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Kontakte.
Absolut. Und mal ganz ehrlich, das ist natürlich, man kann sich mal die fragen, wie das erkauft wurde. Aber es hat mir in Bezug auf Positionierung in diesem Business, das Netzwerk auszubauen, natürlich wahnsinnig geholfen und irre viele Türen geöffnet. Und es hat natürlich ebenso, also bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht gegen das Reisen, aber man muss das bewusster machen. Es hat Horizont erweitert in Dimensionen hinein, die ich nie hätte erreichen können. Ich gebe euch mal ein ganz, ganz wunderbares Beispiel, wo man wirklich dann auch mit dem Hintern mal wieder auf den Boden der Realitäten kommt. Wir haben beim Daimler eine große Forschung und Entwicklungsabteilung in Bangalore, in Indien. Ich hatte das Glück gehabt, insgesamt 4-mal nach Indien fliegen zu dürfen und dort zu sein. Und das war das Horizontsprengendste, was ich, glaube ich, jemals erlebt habe. Ja, du kommst aus dem Luxushotel raus und trittst auf die Straße und um dich herum sieht es aus wie Westbeirut nach 3 Autobomben. Ja, also diese Extreme zwischen diesem, was du aus der westlichen Welt kennst und dieses Luxus und Premium in dieses komplette Chaos hinein. Und auch das wiederum, bitte nicht falsch verstehen, wenn ich das so bildlich beschreibe mit diesem Destruktiven, das ist gar nicht so, sondern ich habe es als etwas sehr, sehr Positives aufgefasst. Wunderschöne Menschen, extrem farbenfroh, aber wie viele Menschen das waren. Und das ist völlig irre. Und ich bin 20 Jahre zum Fußball gefahren. Ja, und ich weiß, wie es aussieht, wenn 70 oder 80.000 im Stadion sind. Aber das war Kindergeburtstag im Vergleich dazu, was da auf den Straßen los ist. Und dann kommen so Momente, und du schaust dir das an und lernst ein bisschen die Stadt kennen und kommst so an diesen Campus vorbei, wo die indischen Raumfahrtmissionen geplant werden. Und dann kommen die Ingenieure und Ingenieurinnen daraus, die vielleicht an der nächsten Mars-Rakete arbeiten und forschen, kommen in der Mittagspause raus und holen sich frisch gezapfte Milch von jemandem ab, der nur in einer Unterhose barfuß mit der Kuh am Seil entlang kommt. Und das schon seit 2000 Jahren wahrscheinlich so macht in seiner Familie aufgrund des dort vorherrschenden Kastensystems. Mhm. Und da klappt ja einfach der Unterkiefer so runter. Und das hat sehr gut getan. Das sind diese irren Vorteile, die es mir auch gemacht hat. Es hilft dir, dich einzuladen. Es hilft dir, Dinge zu verstehen, Prozesse auch zu verstehen. Und es hilft einfach auch, viel, viel empathischer zu werden für Herausforderungen, die andere Länder haben, für Anforderungen, die wir oft an uns selber stellen in der doch durchaus gut behüteten westlichen Welt und Komfortzone. das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Das hat mir natürlich irre geholfen. Und das sind so typische Geschichten, die ich sehr, sehr gerne erzähle. Oder dass ich habe mal, das müsste 2009 oder 2010 gewesen sein, ich habe in Las Vegas im Mandalay Bay Casino auf Freunde aus Taiwan gewartet. Und die kamen und kamen nicht. Und was machst du da? Ich spiele niemals in Las Vegas, weil ich genau weiß, dass ich das nicht kann. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und habe $20 in so einen Videopoker geschmissen, dabei zwei Heineken getrunken, hätte natürlich auch irgendeine andere Biermarke sein können. Und die kamen einfach nicht. Und dann sah ich aber immer so riesen Menschengruppen, die hinter so einem Canon, also dem Kamerahersteller-Schild herliefen. Und ich dachte, meine Güte, die kommen nicht, du stellst dich einfach mal hinten an. Dann bin ich also mitgelaufen mit denen, habe so getan, als wäre das Normalste der Welt und ich würde halt zu diesem Tross dazugehören. Und wir liefen eine halbe Stunde durch diese exorbitant riesigen Casino-Landschaften durch und kamen dann an einen großen Saal. Und das war dann das Annual Fundraising for Abused Childs, was am Ken jedes Jahr durchführt. Ich rein, Hoodie angehabt, Kappe auf, wie immer, so ein Santa Cruz Hoodie auch noch und kam rein und mich hielten sofort auf und sagten, wer bist du denn, was willst du denn hier? Und das Erste, was mir einfiel, war zu sagen, ja, ich bin der dreifache deutsche BMX-Champion und Ken ist mein Hauptsponsor. Das stimmte natürlich vorne und hinten nicht. Ich hatte eine kleine Ken-Kamera in der Tasche.
Immerhin.
Sagten, oh, eine Sekunde. Moment. Dann kamen zwei Marketingleute an und haben mich vorne an die Bühne gesetzt. Und wer sitzt neben mir am Tisch? Alice Cooper. Da habe ich den ganzen Abend neben Alice Cooper gesessen. Also keine Angst, ich habe also so ein Münchhausen-Nummer nie durchgeführt. Das habe ich so aus Spaß gesagt, weil die ganze Nummer war schon so ein Spaß gewesen. Das hätte ich mir dann auch niemals vorstellen können, dass mir sowas mal passiert. Ich habe auch noch Fotos davon, der war super nett gewesen.
Das heißt, aber ich meine, das sind ja jetzt sag mal, zwei ganz unterschiedliche Geschichten gewesen, aber dass du natürlich auch super viele Erfahrungen gemacht hast. Ne? Also auf der einen Seite höre ich so raus, du bereust, dass du so viel gereist bist, aber andersrum machst du natürlich auch wahnsinnig viele Erfahrungen, wenn du viel unterwegs bist. Jetzt noch so rückblickend, ist es eher so, dass du es vermisst, dein Leben vor Corona, oder siehst du es eher als Vorteil jetzt, oder ist es wie oft so ein Abwägen irgendwo?
Ja, das ist... Also ich bin in der Schnittmenge, ne? Typische Grauzone der Fuzzi-Logik unterwegs. Es ist nicht null, es ist nicht eins. Ich vermisse Familie, Freunde und Kolleginnen. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich unbedingt dieses typische Eventreisen vermisse. Weil du bist nach einer gewissen Zeit in diesem Business in so einer Rotation drin, einer Eventrotation, die ziemlich beständig und gleich ist. Und der Klassiker ist ganz einfach Hotel, Event, Space, Dinner, Bar. Hotel, Event Space, Dinner Bar. Das geht dann halt so durch. Und du machst das, mittlerweile ist es weitaus diverser geworden. Insbesondere so Mitte der 2000er Jahre haben das weltweit vielleicht so 30, 40 Leute gemacht. Es sind immer die gleichen Leute bei den gleichen Events gewesen. Dann haben sich Medien ganz anders demokratisiert. Es sind viel, viel mehr Leute in die Tech-Branche gekommen. Es gab eine Möglichkeit, natürlich durch YouTube und Google Ads und Amazon ganz andere Monetarisierung zu fahren. Marketing-Budgets aus den klassischen Printmedien und linearen Medien wurde abgezogen, abrüber nach online noch einmal explodierte der Markt. Und dann hattest du dann relativ schnell halt den Faktor 10 der Leute da. Das ist schon irre gewesen. Also ich vermisse natürlich so ein bisschen Freunde, Family, Kollegen, habe ich schon gesagt. Aber ich vermisse nicht mehr diese gleichen. Zu CES musst du nach Vegas. Vegas habe ich sowieso noch nie vermisst. Sorry, Vegas ist auch so eine völlig irre. Die Leute habe ich da vermisst, die ich da getroffen habe. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich meine Wahlheimat über all die Jahre vermisst habe. Denn zum allerersten Mal bin ich hier länger als 6 Wochen am Stück. Und auf einmal sind es 9 Monate. Und auf einmal habe ich einen Rhythmus entwickelt und habe so ein richtiges Leben. Ja, du bist auf einmal so zum Teil auch so Teil der Gesellschaft, was so ganz komisch ist. Das hört sich jetzt völlig Banane an für viele, wenn die das hören. Aber ich war ja nur unterwegs. Du bist hier hingekommen, dann war ich mal wieder eine Woche hier. Das Homeoffice, aus dem ich gerade zu euch spreche, das war eigentlich eine Wäscheablagehalle. Ja? Und dann sind solche Sachen passiert wie, dass, okay, jetzt muss ich aber, glaube ich, mal diesen Berg hier wieder wegwaschen im Waschsalon. Und darunter kommt dann irgendwie so eine riesengroße Kiste zum Vorschein. So, was ist das denn aus Kanada? Und hatte mir irgendwie Sonos so ein riesen Lautsprechersystem mal zum Testen geschickt. Das wusste ich schon gar nicht mehr, dass ich das überhaupt hier habe, das Ding.
Wahnsinn.
Weil ich ein Jahr unterwegs war. Und das gibt es alles nicht mehr. Das heißt, auf einmal habe ich hier dieses Homeoffice mir umgebaut, ja, mache die ganzen Veranstaltungen hier heraus. Ich treffe meine Freunde vor Ort. Ich habe zum ersten Mal, es gibt hier einen ganz, ganz berühmten Sun Moon Lake in Taiwan, der ganz berühmt ist bei den Touristen. Da war ich zum ersten Mal, weil seit 20 Jahren hörst du, warst du schon beim Sun Moon Lake? Das ist ja alles so schön. Wobei ich jetzt sagen muss, ach Mensch, hätte ich das mal nicht erlebt, weil das Ding ist ja echt ein Teich. Ja, also von den ganzen Erzählungen habe ich mir gedacht, du Halleluja, das wird so ein schön so ein asiatisches Märchenlandschaftsding sein. Und mir dann nachgedacht, in 3 Stunden kannst du da auch drum herum laufen. Also ein paar Sachen, so ein paar schöne Geschichten, die Blasen aufgebaut haben bezüglich meiner Wahlheimat, wurden auch zerschossen in der Zeit. Ich habe in den letzten 9 Monaten wirklich kennengelernt, warum ich hier so gerne bin und warum es hier auch eine sehr, sehr emotionale Bindung zu diesem Land gibt und warum ich mir auch nicht vorstellen kann, hier jemals nochmal wegziehen zu wollen. Sag niemals nie. Mhm. Ich bin auch sehr, sehr gerne auf Bali. Da habe ich auch so ein kleines Ding neben guten Bekannten, wo ich mich dann von Taiwan erholen kann. Das hört sich ganz, ganz komisch an. Ne? Du lebst auf einer subtropischen Insel, die auf der gleichen Höhe wie Hawaii ist, die einen der größten und bekanntesten Consumer Electronic Industrien auf der gesamten Welt. Also ich habe ja alle großen Hersteller im Umkreis von 10 Kilometern mit ihren Headquarters sitzen. Ich kann hier, wenn ich in Guanghua Sunsang nennt sich das, der sogenannte Digital Plaza, hier sind so Branchen in der Stadt, werden so zusammengezogen. Ne? Du hast also so eine Möbelstraße oder du hast eine Schuhstraße und du hast natürlich auch diesen Digital Plaza. Wenn man das sieht, und dann erzählen Leute von der Computerstraße in München, das ist im Vergleich ein Kiosk. Ja? Also hier kann ich hingehen und kann den ganzen Tag da rumlaufen und sagen, hier bin ich Geek, hier will ich sein. Aber ab und zu musst du dann auch mal wieder raus. Und das habe ich halt ganz, ganz stark erkannt im letzten Jahr, dass ich halt abschalten muss im Kopf. Bevor ich zum Daimler gekommen bin, habe ich 7 Jahre lang keinen Urlaub gemacht, weil ich so in meinem Ding drin war, in dem Reisen und dem Machen wollen, ein ultra schlimmer Micromanager gewesen bin. Also ich hätte bei mir, wäre ich ganz, ganz ungern Angestellte gewesen. Wirklich, die das durchgehalten haben. Also, aber wie gesagt, so hat sich das entwickelt. Ne? Ich vermisse gewisse Sachen, aber ich habe zum ersten Mal jetzt in 20 Jahren erlebt, du möchtest, glaube ich, diesen alten Jet-Set-Business nicht mehr zurück. Nein, überhaupt nicht mehr. Ich bin da komplett von los.
Hat es irgendwann Klick gemacht, als dann im Frühjahr Corona größer war und auch absehbar, das geht so schnell nicht weg, das wird uns jetzt ziemlich lang begleiten. Wie hat das so für dich angefangen, dass du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, zu sagen, also das alte Leben, das werde ich so schnell nicht wieder haben. Und du hast es ja auch dokumentiert auf den Social-Kanälen, wie du dann deine alte Wäschekammer umgebaut hast in dein Homeoffice. Das war sehr interessant zu verfolgen. Nimm uns doch mal kurz mit, was dann für dich den Ausschlag gegeben hat, das dann jetzt auch alles so umzugestalten und irgendwie auch sesshaft zu werden.
Ja, Ich meine, das war relativ klar. Als ich Ende Januar zum letzten Mal nach Deutschland geflogen bin für 4 Wochen, ich bin in Frankfurt halt mit einer mit Mund-Nasen-Schutz angekommen. Und die haben mich echt angeguckt, als wäre ich der Schwibschwager von Michael Jackson. Ja, und ich bin auch wieder losgeflogen mit Mund-Nasen-Schutz. Und dann hier in Taiwan angekommen, 2 Wochen, Ende Februar, 2 Wochen, bevor es hieß Lockdown und Quarantäne. Ja, und da hatten wir in Taiwan, ich glaube vielleicht so 10 Infektionen, Wahnsinn. Wo das Ding hier dicht gemacht wurde. Ne, mittlerweile liegen wir bei roundabout 70 Aktiven, insgesamt vielleicht 700 und 7 Opfern. Ja, es sind, glaube ich, jeweils immer 7 davor gewesen. Also, und seit 230 Tagen haben wir keine Infektion aus dem Land heraus gehabt. Ne? Das hat eine ganze Menge damit zu tun. Ich meine, wir haben eine tolle Digitalministerin mit der Audrey Tang, die etwas hier etabliert hat, was so ganz gerne Nerd Immunity genannt wird. Ja? Wie man sehr schnell über Hackathons und Open Data Policies erklärt hat, wie wichtig Daten sein können für die Bekämpfung so einer Pandemie. Ich kenne wirklich nichts Vergleichbares, was in so einer offenen, toleranten Gesellschaft wie Taiwan sie ist, so möglich ist, was hier geschaffen wurde. Aber da habe ich dann gesehen, vor allen Dingen, als ich zurückgekommen bin und wie zögerlich damit insbesondere in der westlichen Welt umgegangen wurde. Ja? Auch Australien hat ja, was man ja immer noch in einer gewissen Art und Weise als einen westlichen Staat oder Neuseeland oder so ansehen würde, obwohl sie hier im südöstlichen Pazifik sitzen, haben das ja alles sehr, sehr gut hinbekommen. Ja? Aber die sind auch durch ihre richtig heftigen, vor allen Dingen regional sehr strikten Lockdown-Phasen gegangen. Das ist übrigens hier auch passiert. Hier sind 250.000 der Menschen in eine Hardcore-Quarantäne gegangen, um den Rest der Bevölkerung zu schützen. Und das haben die dann von da aus so super durchgezogen. Also wie gesagt, das ist ein historisches Ereignis, die Bekämpfung der Pandemie hier. Aber mir war sehr, sehr schnell klar, das wird sehr lange dauern. Ich bin mir auch sicher, dass wir uns vor der zweiten Jahreshälfte 2021, dass wir uns da keine Illusion hingeben sollten, dass wir da irgendwie das Wörtchen über den Berg in den Mund nehmen sollten. sondern wir sollten hier wirklich pragmatisch und rational rangehen, mit all der Empathie, die die Situation benötigt. Und dann habe ich natürlich miterlebt, wie die Krisenstäbe auch innerhalb des Unternehmens aufgebaut wurden. Ich habe jeden Morgen Analysen, dadurch, dass ich ja den Vorteil habe, in der Zeitzone voraus zu sein, habe ich die Analysen über die Entwicklung auf den verschiedenen Märkten immer durchgegeben und was, wo, wie passiert. Und da wusste ich schon, hey, that's the big one. Das ist wirklich ein Dingen, was bezüglich des Impacts, den es auf Infrastrukturen hat, auf Wirtschaft hat, auf unser persönliches Leben, das nächste ist, was unsere Generation in Deutschland erleben kann, in Bezug auf, was ein Krieg machen würde. Also auch hier nicht falsch verstehen. Aber meine Großeltern hätten wahrscheinlich gesagt, ihr regt euch über so einen 3 Wochen Lockdown in Anführungsstrichen auf. Ich habe 2 Jahre im Bunker gesessen und das ohne Lieferheld, ohne Netflix. Netflix war unser Opa, der Schwenker aus seiner Jugend erzählt hat, und Lieferheld war die Lieferung aus dem Kartoffelkeller gewesen. Und das haben wir gemacht 2 Jahre. Also stellt euch mal verdammt nochmal nicht so an. Das ist übrigens, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich vermisse das so, dass wir in so einer Phase nicht auf diese Erfahrungen dieser Kriegsgeneration mehr zurückgreifen können. Also die Generation im Krieg, die es bewusst miterlebt haben. Ja, die dann Teenager oder Trends waren und darüber sehr genau berichten können. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Und das führte auch zu diesen gesellschaftlichen Verwerfungen, die wir alle erlebt haben in den letzten Monaten, die insbesondere von Menschen getrieben wurden, den es vielleicht an genau diesen wichtigen Erfahrungen mangelte. Also das dauert länger. Mir war das sehr, sehr klar. Du musst was tun. Mein gesamtes Jahr war bis zum September, Oktober ausgebucht mit Events, mit Panels, mit Keynotes etc. pp. Was machst du jetzt? Das heißt, die Dynamiken, die die Veranstaltungsbranche durchlebt hat, haben mich dann natürlich auch sehr, sehr schnell eingeholt. Die fragten, okay, wie können wir dann in Zukunft zusammenarbeiten? Und dann hilft es natürlich, wenn du versuchst, ihnen zu zeigen, dass die Professionalität, die sie in ihrer Transformation ihres Core-Business an den Tag legen, nämlich eine Veranstaltung und ein Event, was von der Anwesenheit der Beteiligten lebte, auf einer virtuellen Ebene auf einmal abbilden zu können, dass du denen genau Ähnliches entgegenbringst. Ja, dass du zusiehst, dass dein Bild nicht aussieht, als wäre es mit einer Mohrrübe aufgenommen worden und dass der Ton nicht aus einer Blechbüchse kommt, ja, und dass es einigermaßen vernünftig aussieht, dass du ein Setup hier hast, dass ich Videos einspielen kann, dass ich die PowerPoints vernünftig einspielen kann, dass ich vielleicht so ein paar Picture-in-Picture-Geschichten basteln kann. Ja, und das ganz ehrlich, das hat ja auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht, ne? Zum ersten Mal konnte ich mich hier wieder in so eine Hütte setzen und rumfrickeln und ausprobieren. Und ich habe hier Frankenstein-PCs zusammengebaut aus Komponenten, die seit Jahren hier rumfliegen. Alte Laptops wieder reanimiert, zugesehen. Was kann ich an die Wände packen? Schöne Bilder an die Wände und all solche Geschichten. Es hat super Spaß gemacht und Work in Progress, finanziell fast ohne Boden. Also die beiden Säulen habe ich auch kennengelernt, weil es geht ja immer noch irgendwie besser.
Ja, immer.
Und ich habe mir auch dann während dieser Pandemie so viele Sachen geholt, wo ich dann feststellen musste, als sie dann hier in dieses laufende System integriert wurden, dass das mal irgendwie so eine richtig schöne Fehlinvestition wieder war. Das hilft natürlich jetzt so ein bisschen. Ich habe ja dieses Stubenhocker-Podcast und dieses Livestream-Format gestartet, um darüber zu berichten, ey, das lasst immer besser sein. Vertraut mir. Ja. Weil das sieht dann so aus oder das hört sich so an. Oder das ist so kompliziert und nervig, es zu nutzen. Also auf einmal hat sich diese Begeisterung für diese klassische Perspektive auf Tech als Userin und User natürlich konnte ich es natürlich wieder ganz anders ausleben, ja, indem ich mir jetzt hier halt so eine Butze bauen konnte und immer noch dran wie mein Vater früher, wenn der gesagt hat, wo ist der gerade? Der ist im Keller.
Der moderne.
Wenn er im Keller war, hieß das, dass er dann irgendwie an seiner Werkbank wieder was rumgebastelt hat. Ne? So eine Geschichte. Oder jemand, der sagt, ich bin in der Garage, ich muss schrauben. Es macht Spaß. Es hat übrigens auch einen mittlerweile sehr beruhigenden, nahezu schon spirituellen Anspruch für mich und das beruhigt mich, macht mir Spaß.
Kannst du vielleicht kurz einen Eindruck geben, wer das noch nicht gesehen hat, was du gemacht hast, was ist so dein übliches Setup, mit dem du arbeitest? Du hattest ja einmal eine ganz normale Arbeitsumgebung, aber hast ja auch so ein kleines Studio, wie du sagst, da gebaut. Vielleicht kannst du das kurz beschreiben, was du da eigentlich aufgebaut hast.
Ja, also Klassiker war halt früher gewesen. Also das Homeoffice sieht für, glaube ich, 99% der Menschen immer noch so aus. Ich nehme meinen Laptop aus dem Office mit ins Homeoffice, aka die Couch. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, wir erleben, und die Bitkom hat ja auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder diverse Studien, die extrem spannend sind, wenn ich mir anschaue, was Achim Berg zur Entwicklung von den Userinnen und Usern beziehungsweise der Belegschaft, die sich im Homeoffice befindet in Deutschland, prä-Corona und an einem Peak von Corona. Ich glaube, mittlerweile liegen wir so etwa bei 10 Millionen, die in Deutschland im Homeoffice sind. Zumindest ist das so mein letzter Stand. Prozentual bist du prä-Corona irgendwie bei 4% unterwegs und zu den Peakzeiten irgendwie dann so bei roundabout 25, wahrscheinlich ist es mittlerweile sogar mehr geworden. Aber das ist eine irre Entwicklung. Und dann denke ich mir einfach, okay, da musst du ein bisschen was tun. Und ein Arbeitszimmer sah bei meinem Großvater schon aus wie ein Homeoffice. Bei meinem Dad schon aus wie ein Homeoffice. Die haben eigentlich alle Homeoffices gehabt. Ich habe es nie gemacht. Und jetzt habe ich einfach zugesehen, also ich nutze meinen ehemaligen Gaming-Laptop als Streaming-Rechner. Parallel dazu habe ich mir einen alten HP Inspire 360 oder so heißt, der ist echt 6 oder 7 Jahre alt, auf dem lasse ich PowerPoint-Folien laufen und spiele Videos ein. Das alles geht in so einen Videomischer rein. Das Ding nennt sich Arte Mini, kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Da hängt unter anderem auch so eine Sony Alpha 6400, eine vernünftige Kamera dran, mit einem vernünftigen Objektiv, ein 18-35er. Das gibt euch diesen schönen Effekt. Die meisten, die jetzt zuhören, die Zoom und Skype und so weiter kennen, und diesen Blur-Effekt kennen, den man einschalten kann. Den hole ich halt über das Objektiv rein. Das sieht dadurch noch ein bisschen besser aus. Also diese Tiefenunschärfe etwas anders drin. Dazu nutze ich den Klassiker bei Mikrofon. Wird seit 30, 40 Jahren, glaube ich, schon genutzt. Ein Shure SMB7 mit einem entsprechenden Vorverstärker, ein Focusrite. Dann ist da noch so nochmal ein Vorverstärker drin, damit da ein bisschen mehr Umf drauf ist. Das ist ein Fathead, nennt er sich, glaube ich. Dazu habe ich die Wand, vor der ich sitze, entsprechend mit Dämmmatten ausgestattet, um in diesen Raum, bei mir ist das ganze Apartment gefliest. Also Teppich rein, Möbel rein, Dämmmatten an die Wand. Ich habe an meine Tür von dem Arbeitszimmer, das ist übrigens der einfachste Tipp, wie ihr Ton verbessern könnt, habe ich so Garderobenhaken dran gemacht und habe da alle meine Jacken hingebaut. Ja, und es hat einen riesen Unterschied gemacht in Bezug auf den Hall innerhalb dieses Raumes. Und ich habe mir Licht reingesetzt. Licht ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr könnt euch wirklich, wer in der Telco sitzt, der weiß, dass wenn Menschen über einen Laptop miteinander reden, wenn ihr euch echt für 20 Euro so ein kleines Mini-LED-Lichtchen hinstellt und euch von der Seite ins Gesicht leuchtet, macht das einen riesen Unterschied aus, wie sichtbar man ist. Aber ich habe natürlich hier eine halbe Weihnachtsbeleuchtung, würde ich sagen. Ich nutze, das sind auch solche Sachen, die dann dadurch entstanden sind. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen, wenn ich auf einmal so viele Marken nenne. Aber diese Marken sind mir sehr, sehr wichtig. Ich habe es durchprobiert und wenn ich die nenne, dann kann ich auch sicher sein, dass nicht da draußen irgendwie jemand sagt, also der Palmberg hat gesagt, ich soll mir das kaufen. Das war totaler Mist gewesen. Was ist denn da los? Das Lustige ist, dass wir so eine schöne Geschichte, warum ich auch so gerne hier in Taiwan bin. Einer meiner ältesten Freunde, Tim Hendley, ist einer der Direktoren von Corsair. Corsair ist ein großer Zubehörhersteller hier aus Taiwan. Und was ich nicht wusste ist, die haben Elgato gekauft. Elgato ist eine Firma aus München. Und diese Firma aus München stellt seit vielen, vielen Jahren das feinste Zubehör für alle Twitch- und YouTube-Gamer her. Also für all die Streamer da draußen. Licht, Haltungen für Kameras, etwas, das nennt sich Stream Deck, da kann ich dann Licht drüber ausschalten und anschalten. Die machen, ich wusste es überhaupt nicht, keine Ahnung gehabt. Ja, und wir gehen abends raus und quatschen und ich sage, ich arbeite gerade an meinem Homeoffice und so weiter und so. Und dann kommen dann halt solche Geschichten raus, ja. Du triffst dich mit einem deiner ältesten Freunde, der Südafrikaner ist, der in Taiwan lebt und auf einmal kommt raus, dass die eine Firma aus München gekauft haben und die machen das allerbeste, was es in dem Bereich gibt. Und ich bin absoluter Fanboy geworden. Ja, du sagst jetzt eben, ja, ich weiß, das sind nicht die günstigsten. Aber ich lebe hier auf dem sogenannten Feuerring. Gestern haben wir gerade wieder ein 6,2er Erdbeben hier gehabt. Das reicht also für jede deutsche Großstadt. Und ich sag euch, die Dinger sind erdbebensicher. Die habe ich rangebaut, im Hintergrund ein bisschen Licht. Und du probierst immer aus mit dem Carsten Lohmeier, mit dem ich zusammen den Stream mache, der hat sich dann auch Teile gekauft und dann sprechen wir uns das immer ab. Und wie sieht das aus? Und guck mal, wenn das Licht jetzt hier von der Seite kommt, weil was ist denn eigentlich mit blauem Licht? Was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Ja, aber sieht es besser aus?
Genau.
Also diese ganzen Sachen, das sind, also es ist sehr nerdig geworden für mich in diesem Jahr. Und das habe ich auch wirklich vermisst. Es macht Spaß, es auszuprobieren. Und ich glaube, jeder da draußen, der uns zuhört und der in einer ähnlichen Situation im Moment ist wie ich und sich darauf einstellen kann. Übrigens, Tim Cook hat das ganz klar gesagt. Er rechnet nicht, dass die Apple-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem zweiten Halbjahr 2021 das Homeoffice verlassen werden. Und ich glaube, ähnlich sollten wir das auch sehen und uns darauf vorbereiten. Jeder, der dazuhört, in einer ähnlichen Situation ist, ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht was, weil auch in Bezug auf Ergonomie eures Arbeitsplatzes, ja, ihr gebt alle viel Geld aus für eure tollsten Matratzen und so weiter und setzt euch dann auf so einen 15-Euro Holzstuhl und Schemel drauf. Ja, dabei wissen wir alle ganz genau und ich kann es bestätigen, weil ich werde diesen Monat mich noch schön so einer Bandscheibenoperation unterziehen müssen. Und das liegt sicherlich nicht daran, weil ich mein gesamtes Leben über auf von führenden Orthopäden empfohlenen Bürostühlen gesessen habe.
Mehr im Flugzeug im Sitz wahrscheinlich, ne?
Genau. Also holt euch vernünftige Stühle, holt euch eine vernünftige Tastatur, die sind besser als eure Laptop-Tastatur. Holt euch vernünftiges Mikrofon. Es ist so nervig, wenn du den Gegenüber nicht vernünftig hören kannst. Und das bricht andauernd ab oder du musst nachfragen. Das ist auch, das ist nicht nur eine Frage der Professionalität, sondern ich glaube, das ist auch eine Frage der Wertschätzung gegenüber allen anderen, die auch Teil so einer Telco sind. Dass man sich, wie man sich vorbereitet in Bezug auf die Projekte, an denen man zusammenarbeitet, den Wissensstand, den man ins Felde führen muss. So finde ich ganz einfach auch, dass man in Bezug auf die Tools entsprechend ausgestattet ist. Wenn ich in eine Garage fahre mit meinem Auto und habe irgendetwas dran und der kommt dann, was weiß ich, mit einem Holzhammer an, ja, und mal irgendwie an einem Elektromotor versuchen will, was zu reparieren, dann frage ich mich auch immer, bist du hier überhaupt richtig? Also warum sollte ich das denn, wenn ich in so einem Remote-Work-Umfeld nun arbeiten muss, warum sollte ich denn dann so handeln?
Ich fand gerade spannend, also das eine finde ich auch die technische Ausstattung letzten Endes, aber als du das gerade auch mit dem Schreibtischstuhl, mit der Tastatur nochmal gesagt hast, ein Punkt ist ja auch wirklich dieses gesunde Arbeiten im Homeoffice. Ne? Ich glaube, wir sind alle über diese Phase hinweg, wo dieses, ich setze mich mal auf die Couch und tippe ein bisschen, ich glaube spätestens nach 2-3 Monaten merkt jeder, okay, ein zweiter Bildschirm ist zumindest sind voll eine vernünftige Ausleuchtung und eben der Stuhl. Was sind was findest du da besonders wichtig in Bezug auf gesundes Arbeiten im Homeoffice, aber auch so gesunde Routinen, dass ich eben nicht vielleicht aufwache und ich hänge den ganzen Tag eigentlich nur zu Hause und bin vorm Rechner. Hast du da Routinen und Tipps für uns?
Der Klassiker ist natürlich, steht ab und zu auf und bewegt euch, ja, raus vor die Tür, ein paar Runden drehen. Ihr könnt natürlich auch eine ganze Menge in den eigenen vier Wänden schon machen. Das geben wir unter anderem auch, deswegen haben wir in unserem Podcast, im Stubenhocker-Podcast auch immer diese Fitness-Tipps, diese 5 Minuten drin. Genau wie diese Ernährungstipps. Wenn du die ganze Zeit, die Ernährungstipps heißen übrigens Küche statt Kantine und werden vom Holger Stromberg gemacht, in unserem Weltmeisterkoch, also der ehemalige Koch der deutschen Nationalmannschaft und ehemals jüngsten deutschen Sternekoch, der weiß, wie man sich nachhaltig, nicht nur nachhaltig ernährt, aber auch zuseht, dass ihr, wenn ihr aus dem Homeoffice kommt, wenn die Zeit vorbei ist, nicht aussieht, als hättet ihr gerade noch einen aktuellen Fußball in der Standardgröße verschmuckt, sondern das ist einigermaßen, das gehört beides zusammen, die Bewegung und die Ernährung. Aber ganz, ganz wichtig ist, du musst vernünftig sitzen, du musst dir diese Auszeiten gönnen und das meine ich wirklich bewusst gönnen. Ansonsten wirkt sich das nicht nur auf die Physis aus, sondern vor allen Dingen auf die Psyche. Und beides hat auch immer eine Wechselwirkung aufeinander. Und ich glaube, sich entsprechend zu bewegen, eine Yogamatte zu holen, ja, ein paar klassische Übungen für den unteren Rücken zu machen, auf die Muskulatur. Gibt es einen ganz, ganz kleinen, fiesen Muskel, Piriformis heißt der, der drückt ganz gerne mal auf den Ischiasnerv auf, wenn man sich da nicht einigermaßen vernünftig streckt. Das ist so eine klassische, ich sitze den ganzen Tag zu Hause vor dem Bildschirmkrankheit. Also da kann man eine ganze Menge machen. Und wie gesagt, man sollte das machen. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich einen Tagesablauf zurechtzulegen. Ja? Deswegen ist dieses, auch ich bin mal im Homeoffice mit dem Laptop im Schlafanzug auf die Couch, das bringt mich auch gar nicht in diesen Homeoffice-Modus rein. Also ich ziehe mich genauso an, wie als wenn ich ins Büro gehe. Ich gehe vorher am liebsten auch erstmal noch eine Runde spazieren, hole mir einen Kaffee ab, höre meine Lieblingspodcasts oder WDR5 oder solche Geschichten, um Nachrichten-Update zu bekommen, um mich in den Tag so ein bisschen reinrocken zu können. Und dann ganz, ganz, ganz gezielt ab ins Homeoffice und sehe erstmal, kümmere mich um Mails zum Beispiel etc. pp. Und setze mir dann aber auch ganz gezielt ja diese entsprechenden Pausen. Ansonsten habt ihr ein Problem. Ansonsten potenziert sich all diese, ja, diese alles andere als ergonomische Art und Weise der Arbeit, die wir ausführen, indem wir ganz einfach entsprechend die ganze Zeit sitzen. Und wenn ihr dann auch noch einen Stuhl habt, der wirklich nicht so unbedingt dafür geeignet ist, das potenziert sich. Und das merkt man nicht in den ersten 3 oder 4 Monaten, sondern das ist eine Sache, die dann irgendwie so nach einem Jahr oder 2 oder was kommt. Ja, aber wenn du 9 oder 12 Monate einen sehr ungesunden Bewegungsablauf tagtäglich an den Tag legst, dann wird dich das nicht nur in den Rücken beißen.
Und dann dauert es zwar, bis man es merkt, ne? Aber dann kommt es so richtig meistens, ja. Also guter Tipp. Mit Blick auf die Uhr, wir kommen zum Ende so langsam, aber ich würde gerne, du hast es ein paar Mal ja auch genannt, die Stubenhocker-Plattform ist es ja. Also es ist ein Podcast, ihr habt einen Livestream, ihr habt ja auch Fitness-Tipps drauf, ihr habt Ernährungstipps, aber vielleicht kannst du noch mal in einem Elevator-Pitch viel besser als ich erklären, was ist es, wie ist es dazu gekommen und was kann ich da so erleben?
Ja, also Stubenhocker ohne all die Vokale.
Genau, wir also packen den Link auch in die Shownotes.
Ohne Vokale, weil dadurch kann man es auch sehr, sehr einfach zu Stubenhacker machen. Und das ist dieser Prozess, durch den wir alle jetzt hier gerade durchgehen, ist eigentlich ein Podcast fürs Homeoffice, für Remote Learning und für die digitale Transformation. Das Podcast ist thematisch viel, viel stärker in Richtung digitale Transformation ausgelegt. Wir haben Firmen die letzten Monate erlebt. Wir haben Lehrerinnen drin. Wir haben gerade Matthias Zink, den CEO für Automotive, der Schaeffler-Gruppe drin gehabt, wo er uns über das Krisenmanagement berichtet hat innerhalb der Corona-Krise. Wir hatten mit Gernot Grömer einen Astronauten, der Mars-Mission plant und der über Selbstisolationsproblematiken, Herausforderungen spricht. Das war für mich mit das Beeindruckendste. Nina Toller, eine Lehrerin, die innerhalb dieses Hashtags auf Twitter-Lehrerzimmer seit vielen, vielen Jahren extrem aktiv ist und mit dieser Situation konfrontiert wurde und nun Lösungen finden musste. Thematisch geht es uns darum, zu zeigen, wir haben Menschen, Firmen und Unternehmen sich transformiert in der Zeit. Welche Erfahrungen haben sie gesammelt? Und vor allen Dingen wollen wir immer zeigen, dass es geht. Wir wollen die positiven Stories herausheben. Ja, uns ist lieber leading by example wichtig, zu zeigen, das und das und das kannst du machen. Weil guck mal, die haben es auch schon gemacht. Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie ein Tante-Emma-Laden, sondern das sind wirklich ein paar dicke Player. Aber genauso sind es welche, die denen ihr eure Kinder anvertraut. Und wenn ihr seht, was die sich für Gedanken machen darüber, wie sie sich neu aufstellen wollen. Und das ist so ganz, ganz spannend. Wohingegen der Livestream dann ein bisschen geekiger wird. Ja, den machen wir jeden Sonntag um 13 Uhr auf LinkedIn, YouTube, Twitch, Facebook und Periscope, also Twitter. Mhm. Und da gehen wir dann so ein bisschen in die Vertikale hinein. Also, welche Hardware nutzen wir? Welche Software nutzen wir? Wir haben auch immer Studiogäste. Wir haben zum Beispiel mit dem Christian Spanik, den eigentlich bei den Öffentlich-Rechtlichen einen der Urväter, wenn es darum geht, über Technologien zu berichten in den Medien. Ja? Das war einer der Gründerväter von Neues gewesen. Eine Sendung, die ich wirklich sehr, sehr nachweine, der aus Anfang der 90er Jahre aus dem Silicon Valley berichtet hat und für uns immer jeden Sonntag so einen kleinen 5 Minuten Einspieler vorbereitet. Wie kann man Events remote machen? Da kommen auf einmal so diese ganz viele jahrelange Wegbegleiter wieder rein, Menschen, die in diesen gleichen Situationen sind und die sich austauschen möchten, die ihre Erfahrungen da lassen möchten, aber genauso ganz gerne auch Fragen stellen und Feedback wollen. Und dann dadurch ist das so jeden Sonntag so immer so eine Stunde, anderthalb, eine sehr dynamische Sendung. Also es ist zweigeteilt. Beide Versionen gibt es, wie gesagt, auf stubenhocker.de, ohne U, ohne E und ohne O. Ja, genau, jetzt habe ich genau die richtigen Vokale genannt. Und ja, das hat sich einfach entwickelt. Wir haben uns gedacht, wir müssen was tun. Und ich glaube, wir haben alle zusammen, und das nicht nur in Deutschland, wir haben hier eine einmalige Chance, Leapfrogging zu betreiben in Bezug auf digitale Transformation. Und viele, viele, und das, ich möchte das nicht immer so von den großen Konzernen aus dieser Brille sehen. Nein, es geht auch um die ganzen KMUs da draußen. Es geht um die Selbstständigen da draußen. Zu zeigen, dass Krisen immer Chancen geben. Und dass es wichtig ist, auf der Seite derjenigen zu sein, die Chancen versuchen zu finden, sie zu ergreifen und ja, gestärkt aus dieser Krise rauskommen. Das ist ja für uns alle wichtig. Und wir müssen denen irgendwo eine Plattform bieten, wo wir mit spannenden Persönlichkeiten reden. Aber wir müssen auch irgendwo eine Anlaufstelle bieten, die darüber hinausgeht, dass wir sagen, okay, wir schreiben jetzt hier mal so einen Artikel, wie ich mein Homeoffice eingerichtet habe, und dann ist gut. Ja, sondern ich glaube, das ist hier etwas, das unsere Gesellschaft fundamentaler verändern wird als all die technologischen Entwicklungen der gesamten 20 Jahre. Das, was wir hier im Moment nutzen an technologischen Entwicklungen, die sind alle nicht neu. Die hatten wir alle. Das Internet hatten wir. Wir haben alle unsere Laptops gehabt. Ja, wir haben unsere Office 360 oder 365 ist seit was weiß ich wie lange mittlerweile in der Cloud drin. Ja, also wir können über kollaborative Tools sehr, sehr einfach uns vernetzen. Mittlerweile kommt dazu, dass wir, Skype ist auch über eine Dekade alt. Mittlerweile haben wir einfach andere Varianten mit Teams und Zoom und mit wahnsinnig vielen tollen Features zusammen da. Aber es geht jetzt hier darum, dass wir erkennen, was bedeuten diese Technologien in ihrer Gesamtheit, wenn wir das einfach ein bisschen holistischer betrachten. Was bedeutet es für die Arbeit der Zukunft? Was entstehen für neue Geschäftsfelder hier? Wie können wir uns jetzt hier effizienter, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass ich das, last but not least, weil damit haben wir ja auch angefangen. Ne? Wir haben ja viel über Nachhaltigkeit und diesen Saulus-Paulus-Wandel, den ich mit meiner Reiserei gemacht habe. Da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Ich glaube, dass das Homeoffice effizienter und nachhaltiger ist. Wenn du zum Beispiel nicht jeden Morgen nach München oder nach Stuttgart reinfahren willst, wo du als Pendlerin jeden Tag das Gefühl hast, es gibt hier nur zwei Straßen und alle sind genau auf diese Straße unterwegs. Und jeden Tag für eine Strecke dauert es eine Stunde, hin und zurück 2 Stunden, in der Woche 10 Stunden, im Monat 40 Stunden. Sind schon mal zwei Tage weg im Monat.
Ja. Ja.
Im Jahr ist auf einmal ein Monat Lebenszeit weg. Und in 10 Jahren ist dir ein Jahr geklaut worden. Und über Zeit deines Arbeitslebens sind im Commuting 3,5 oder 4 Jahre Lebenszeit weg. Wenn dich irgendjemand fragt, sag mal, wenn ich dir sagen würde, hättest du eigentlich Bock darauf, dass du für deinen Arbeitsweg roundabout, sagen wir mal, 3-4% deiner Lebenszeit einsetzen musst?
Das ist absurd.
Ja. Ne? Also, ja. Dann das Gesetz der großen Zahl das sackt erstmal so richtig rein. Ja. Und darum geht es. Also ich glaube, dass es nachhaltiger ist, dass Technologien unser Leben nachhaltiger und effizienter machen. Und darum geht es uns bei Stubenhocker. Wir sind Botschafter für digitale Transformation und Botschafterin. Wir glauben, dass unsere Wirtschaft davon extrem profitieren wird, dass wir alle zusammen davon profitieren werden, dass es uns hilft, unsere Klimaziele schneller zu erreichen und dass wir ein gesünderes und ausgeglicheneres Leben auch haben. Und ist die Arbeitswelt fundamental verändern will. Und das ist so der Antrieb daran. Und das machen wir mit viel Spaß. Das ist für uns alle ein Hobby. Ja? Mhm. Die Menschen, die da involviert sind. Aber mittlerweile ist es auf einmal so, wow, meine Güte, das hören sich ja wirklich Menschen an. Ja, und du kriegst so Feedback da drauf und die sagen, oh, danke und toll und es melden sich welche und fragen, ob sie da reinkommen könnten mal ins Podcast und so. Und sag ich, ja, hey, be my guest, absolut, sehr, sehr gerne. Ja, da freuen wir uns drauf. Es tut uns allen gut, wenn wir den Menschen in Deutschland eine Plattform geben, die in dieser Ja-Aber-Schnittmenge nicht auf der Aber-Seite stehen, sondern auf der Ja-Seite stehen. Und wir brauchen wirklich viel, 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 viel mehr Ja, weil wir wissen es alle und das möchte ich ganz kurz zum Schluss noch mitgeben. Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie schnell wir etwas umsetzen können. Und ich finde, dass die Corona-Warn-App ein sensationelles Beispiel dafür ist, wenn wir wollen, kriegen wir Dinger so ruckzuck auf die Kette. Wenn wir wollen, und da gucken wir uns den Impfstoff an, kriegen wir Dinger ruckzuck auf die Kette. Und wir können es, wenn wir uns wirklich fokussieren und wir nicht in einer Tour auf die ganzen Neinsager hören. Und wenn wir den Menschen, die gute Beispiele dafür sind, eine Plattform geben, hilft uns das nicht nur mittel-, sondern vor allen Dingen langfristig und inspiriert hier und da vielleicht auch eine wichtige jüngere Generation, um sich auch zu sagen, oh, weißt du was, das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, wir müssen einfach nur tun.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Message noch zum Schluss. Sascha, ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Du hast uns ganz toll mit auf deine Reise genommen und das Fenster aufgemacht zu deiner Welt in Taiwan. Zum Abschluss haben wir immer noch drei schnelle Fragen an unsere Gäste. Die stellen wir allen unseren Gästen, die gar nicht so viel mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Und wenn du bereit bist, dann würde ich sofort loslegen.
Sehr gerne, feuerfrei.
Welchem Twitter-Account würdest du folgen? Wen würdest du empfehlen? Und falls du das nicht kannst, was ist dein Lieblings-Emoji?
Ich möchte, dass ihr dem Twitter-Account Klima vor 8 folgt. Mhm. Ich finde das eine ganz sensationelle Initiative und ich glaube, dass wir neben den Börsenmeldungen vor der Tagesschau ganz klar auch aktuelle Klimameldungen bekommen. Zum einen, um uns zu warnen, aber zum anderen auch, um zu zeigen, welche Industrien, welche Businesses profitabel, nachhaltig aufgestellt sind.
Cool. Die zweite Frage, gibt es ein Buch, das aktuell auf deinem Nachttisch liegt, das du empfehlen könntest?
Ich habe es gerade eben gesagt und ich halte es, ich habe es schon oft empfohlen, aber ich halte es nochmal in dieser Krise für extrem wichtig, weil es ist für mich eins der besten Bücher in Bezug auf digitale Transformation ist. Hit Refresh von Satya Nadella, wie Microsoft praktisch sein Mojo wiedergefunden hat. Also eine digitale Company, Kulturwandel in eine digitale Company zu tragen. Halb Sachbuch, halb Autobiografie mit wunderbaren Beispielen aus seiner Jugend und vor allen Dingen als Cricket-Fan, was dann damit auch nochmal eine Horizonterweiterung für viele aus dem westlichen Kulturkreis darstellt.
Cool, das nehmen wir gerne dann mit unsere Shownotes auf. Und die allerletzte Frage, wenn du mal entspannen möchtest und vielleicht auch den Bildschirm irgendwann mal ausmachst, was machst du dann?
Gehe ich laufen? Laufe ich hier am Fluss entlang oder fahre an die Ostküste? Taiwan liegt, wie gesagt, auf der gleichen Höhe wie Hawaii. Es ist einfach so wunderschön. Und dann laufe ich an einem Strand entlang, der 3 Kilometer breit ist und aussieht wie bei Lost, weil Taiwaner nicht unbedingt so oft in der Sonne unterwegs sind.
Dann ganz, ganz herzlichen Dank dir, Sascha, für deine tollen Insights. Das war's doch diesmal für Steuerung Alt Entfernen. Wir packen euch alle Infos, die Sascha doch gegeben hat, mit in die Shownotes. Dazu gibt's alles auch nochmal nachzulesen auf www.bitkom.org/podcast.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich glaube, wir hätten noch ewig weiter quatschen können. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
Das ist sehr, sehr lieb von euch. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und Klassiker, bleibt gesund.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.